HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute ist Katja Urbatsch zu Gast. Ich heiße Karin Röder. Wer als erstes in der Verwandtschaft an die Uni geht, hat es oft schwer. Diese Studierenden sollten vor und während ihres Studiums unterstützt werden, sagt unser Gast. Deswegen hat sie vor rund 10 Jahren die Internetplattform arbeiterkind.de in Gießen gegründet. Daraus ist ein großflächiges Mentorinnenprogramm entstanden mit rund 80 Anlaufstellen in ganz Deutschland. Der Geschäftssitz ist inzwischen Berlin und die Geschäftsführerin dieser gemeinnützigen Organisation heißt Katja Urbatsch. Herzlich willkommen bei Doppelkopf.
Danke, ich freue mich hier zu sein.
Frau Urbatsch, arbeiterkind.de, das ist ja ein griffiger Titel. Wer darf sich angesprochen fühlen?
Ja, also ich selber bin die erste meiner Familie, die einen Hochschulabschluss erreicht hat. Und das ist genau die Zielgruppe, die wir auch ansprechen wollen. Also alle, die aus Familien kommen, wo noch niemand oder kaum jemand studiert hat und die sich dafür interessieren.
Also es dürfen auch Töchter und Söhne aus Handwerkerfamilien oder Angestelltenfamilien sein?
Genau, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, da passende Begriffe zu finden. Damals, als ich angefangen habe, habe ich ein bisschen recherchiert und da habe ich gefunden, Nicht-Akademiker-Kinder, bildungsfern, hochschulfern, das hat mir alles nicht so gefallen und dann habe ich eben nach einem griffigen Begriff gesucht und natürlich stimmt der nicht ganz genau, aber wir merken eben, dass die Zielgruppe sich schon angesprochen fühlt, insbesondere auch die Eltern.
Ja, das fing ganz harmlos an, Frau Urbatsch, mit einer Internetplattform, die Sie als junge Studentin oder Sie waren fast fertig mit dem Studium gegründet hatten. Was war Ihr Ziel?
Ich wollte gerne meine Erfahrungen weitergeben. Da ich eben selber die Erste bin, die studiert hat, habe ich eben gemerkt, dass es an der Universität doch so einige Hürden gab für mich. Und ich wollte dann einfach meine Erfahrungen weitergeben, andere ermutigen, als Erste in ihrer Familie zu studieren und sie dann auch auf dem Weg zum erfolgreichen Studienabschluss unterstützen.
Ja.
Und am Anfang dachte ich, ja, eine Internetseite ist ganz gut und hinterher ist das Ganze dann doch ein bisschen größer geworden.
Sie sagten, Sie hatten einige Hürden an der Uni zu nehmen. Warum?
Ich glaube, dass ich am Anfang erstmal einen kleinen Kulturschock hatte. Ich kam aus Ostwestfalen, aus dem ländlichen Raum, bin dann nach Berlin gegangen und in meiner Umgebung gab es nicht so viele Akademiker. Und auf einmal habe ich da eben neue Freundinnen und Freunde gehabt, die kamen aus akademischen Familien. Da hatten die Eltern zum Teil auch sogar einen Doktortitel. Und ich habe mich da ein bisschen klein gefühlt. Also die haben ganz anderen Wortschatz gehabt, die Fremdwörter, die haben mir erzählt, wo sie überall schon waren, dass sie in Afrika Häuser gebaut haben und all solche Dinge. Und ja, da hat mein Selbstbewusstsein schon ein bisschen gelitten und ich habe gedacht, wow, gehöre ich hier überhaupt hin? Die sind ja alle viel klüger als ich.
Die jungen Menschen, die Sie ansprechen wollen, die sind auch so verunsichert, wie Sie es waren in diesem für Sie ja fremden Umfeld. Welche Schwierigkeiten haben die noch?
Ja, zum einen muss man erstmal auf die Idee kommen, dass man studieren kann, wenn das noch niemand gemacht hat. Und dann haben sie natürlich im familiären Umfeld niemanden, den sie fragen können und müssen sich erstmal selber informieren. Ihre Eltern sind vielleicht auch ein bisschen verunsichert. Die sagen dann vielleicht, ich möchte ja, dass du studierst, aber wir können dir nicht helfen. Und ja, die müssen sich ganz alleine da erstmal durchwursteln und orientieren.
Sie kommen auch oft gar nicht auf die Idee zu studieren, habe ich auf Ihrer Plattform arbeiterkind.de gelesen. Oder die Eltern winken auch oft ab, weil es hat ja noch keiner aus unserer Verwandtschaft gemacht oder lern was Ordentliches. Und es sind auch finanzielle Fragen, also nach dem Motto, lieber eine Ausbildung und erstmal Geld verdienen.
Genau, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man in einer Familie einen anderen Weg einschlagen möchte als alle zuvor. Und dann gibt es natürlich viele, die erstmal sagen, ach, mach doch das, was wir auch gemacht haben, da können wir dir helfen, da kennen wir uns aus. Das ist natürlich auch verständlich. Und die andere Seite ist natürlich, ja, die Studienfinanzierung. Wenn man eine Ausbildung absolviert, dann bekommt man Geld und im Studium muss man erstmal investieren.
Es gibt aber doch BAföG, gerade eben für Söhne und Töchter von Eltern, die nicht so viel verdienen.
Genau, es gibt BAföG. Viele kennen das aber gar nicht so genau oder haben damit eben so andere Assoziationen, also dass das Schulden sind und dass das negativ ist. Also viele rufen bei uns an und sagen, ich kann eigentlich nur studieren, wenn ich ein Stipendium bekomme. Ja. Sie haben halt Angst vor Schulden, möchten ihren Eltern auch nicht auf der Tasche liegen. Und dann ist natürlich so mit dem BAföG, das ist ein ganz tolles Konzept, aber in der Praxis hakt es ja doch noch hier und da, dass man das Geld zum Beispiel viel zu spät bekommt und man braucht es eigentlich schon vor dem Studium, weil man sehr viel in Vorausleistung gehen muss. Also für die erste Studentenbude, für die Beiträge, die man zahlen muss. Und da gibt es auch noch einige Hürden.
Also okay, dann kommen wir im Einzelnen später nochmal drauf. Frau Urbatsch, aus dem, was Sie gerade erzählt haben, habe ich herausgehört, das sind einerseits die finanziellen Gründe, die viele junge Menschen vom Studium abhalten, aber auch mentale Gründe. von Seiten der Eltern, die sich dann auf die jungen Leute übertragen.
Ja, das auch. Und auch bei den jüngeren Menschen selber eben, dass man nicht so ein großes Selbstbewusstsein hat und sich nicht so viel zutraut und auch seine eigene Leistungsfähigkeit geringer einschätzt, als sie ist. Und das ging mir auch so. Also ich war sehr unsicher, ob ich gut genug bin für die Uni. Und
ja, wie kamen Sie darauf? Ihr Notendurchschnitt beim Abi war 1,5, habe ich gelesen.
Genau, das war er. Aber trotzdem war ich unsicher. Ich hatte ja gar keine Vorstellung von der Uni und wusste nicht, was da die Leistungsanforderungen sind. Und das hat mich alles sehr verunsichert. Mhm.
Das Umfeld war eben ein anderes. Ich habe auch gehört, dass so ein gewisses Befremden auch von Seiten der Eltern ist bei geisteswissenschaftlichen Fächern. Für die ist das dann brotlose Kunst, die irgendwann ins Taxifahren führt. Wenn überhaupt ein Studium, dann nur Medizin oder Jura.
Ja, oder auch Lehramt oder Ingenieurwissenschaften. Ja. Also in meiner Familie wurde ich auch immer gefragt, was machst du denn dann mit Nordamerika-Studien? Bist du dann Lehrerin? Mhm. Und ich habe das damals auf Magister studiert, also nicht auf Lehramt. Und das war natürlich schwer zu erklären, führt auch zu einer großen Unsicherheit, weil die möchten natürlich, dass man hinterher einen guten Beruf hat und Geld verdient und ein Auskommen hat. Und das ist dann schwer zu vermitteln. Und die fragen sich ja, was macht man hinterher damit? Und haben Angst, dass man irgendwann auf der Straße sitzt und Taxi fährt.
Ist verständlich. Unser Doppelkopfgast Katja Urbatsch ist heute Geschäftsführerin bei arbeiterkind.de. Insgesamt sind es inzwischen 14 Mitarbeiter und rund 6.000 Ehrenamtliche über die Jahre, die sich daran beteiligt haben. Das sind Studenten, viele von ihnen auch aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Professoren sind dabei, da gibt es ja auch viele aus Nicht-Akademiker-Haushalten. Und Eltern. Wer finanziert das Ganze?
Ja, wir haben verschiedene Finanzierungen, also Fördermittel, zum Beispiel vom Bundesbildungsministerium, von Wissenschaftsministerien. Also hier in Hessen haben wir ein Projekt zusammen mit der Universität Frankfurt. Das wird vom Wissenschaftsministerium gefördert und Stiftungen und natürlich auch Spenden.
Sie gehen auch in Schulen und informieren die Schüler schon. Da muss man wahrscheinlich auch frühzeitig ansetzen, um so eine Vorstellung von einem Studium, dass das überhaupt in Frage kommt, entstehen zu lassen.
Genau, das ist eigentlich unser Herzstück bei arbeiterkind.de, dass wir in die Schulen gehen, weil ich hätte mir so gewünscht, dass mal jemand in meine Schule gekommen wäre und mir etwas zum Studium erzählt hätte.
Und was erzählen Sie den Schülern da?
Also wir haben so einen Vortrag, der heißt, warum studieren, was studieren, wie finanzieren. Mhm. Und da geht es vor allem darum, auch die eigene Geschichte zu erzählen. Also wir haben meistens mehrere Ehrenamtliche, die da einfach erzählen, wo sie herkommen, was sie machen, was sie studieren. Manche haben auch vorher eine Ausbildung gemacht. Und einfach von sich zu erzählen und dann eben darauf zu kommen, wie sie auf ihr Studienfach gekommen sind, wie man sich orientieren kann, wie man das finanzieren kann. Mhm. Und dann beantworten sie eben ganz, ganz viele Fragen.
Ja, Sie sagten gerade, manche von denen, die in die Schulen gehen, Mitarbeiter von arbeiterkind.de, haben eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um die Vorstellung ein bisschen zu erweitern. Es gibt nicht nur einen Weg zum Abitur nicht und auch nicht zum Studium. Gerade in Deutschland gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, zum Abitur zu kommen und später noch zu studieren. Siehe zweiter Bildungsweg zum Beispiel.
Ja, das ist uns ganz wichtig, zu zeigen, es gibt nicht nur diesen einen geradlinigen Weg, sondern es gibt so viele Wege und es gibt auch mal Umwege. Und wir haben auch viele Studierenden und Ehrenamtlichen, die auch mal einen Umweg genommen haben, wo auch mal was nicht geklappt hat. Und ich finde, da ist es wichtig, ehrlich zu sein, dass die meisten Lebensläufe nicht geradlinig verlaufen und dass das auch völlig in Ordnung ist und dass das auch sehr charakterbildend ist.
Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Aber jetzt Frau Urbatsch, Handwerker oder Facharbeiter zum Beispiel, das sind doch auch ganz ordentliche Berufe. Letztere, die Handwerker, immer noch mit goldenem Boden. Wollen Sie denn alle Kinder an die Uni bringen?
Nein, darum geht es uns gar nicht, dass jetzt alle studieren. Ich glaube, da sind wir auch noch sehr weit von entfernt. Uns geht es einfach darum, dass alle ihr Potenzial entfalten können. Und es gibt eben Studien, die zeigen, dass wenn man aus einer Akademikerfamilie kommt, dass es selbstverständlich ist, dass man studiert. Und wenn man aus einer nicht-akademischen Familie kommt, ist es eben sehr viel unwahrscheinlicher. Und wir möchten einfach, dass diejenigen, die das Potenzial haben und sich dafür interessieren, auch den Mut finden, dann diesen Weg zu gehen.
Und wahrscheinlich hat auch die Wirtschaft Interesse an diesen Menschen, siehe Facharbeitermangel. Es wäre ja schon auch verschenktes Potenzial, ne? Wenn man nicht diesen jungen Menschen Wege aufzeigen würde, dass das gelingen könnte.
Ja, und das sehen wir auch. Und ich finde es auch immer sehr beeindruckend, dass gerade die, die die besten Noten haben und wo wir von außen sagen würden, ja, du bist doch auf jeden Fall für ein Studium geeignet, dass die die meisten Hemmungen haben, dann doch diesen Weg zu verfolgen.
Sie sind das beste Beispiel mit einem Abi-Durchschnitt von 1,5. Katja Urbatsch ist die Gründerin von arbeiterkind.de, einst entstanden als Internetplattform im hessischen Gießen und jetzt schon lange ein bundesweites Mentoren-Mentorinnen-Programm. mit 80 Zweigstellen in ganz Deutschland. Und Sie, Frau Obertsch, sind die Geschäftsführerin. Erzählen Sie uns gleich mehr davon. Wir kommen jetzt zu Ihrer ersten Musik und ich finde, die passt wunderbar ins Programm. My Way von Frank Sinatra. The record shows I took the blows and did it my way.
Yes, it was my way.
Frank Sinatra, My Way. Auf ihre Art hat es auch Katja Urbatsch gemacht. Sie hat nämlich die Internetplattform und das Mentorinnenprogramm arbeiterkind.de gegründet. Und heute ist die Sozialunternehmerin zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Ja, damit haben Sie Ihren eigenen Arbeitsplatz geschaffen, Frau Urban.
Genau, aber das war eine große Überraschung. Also ich war damals, als ich das gegründet habe, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Gießen. Und ich wollte das eigentlich nur ehrenamtlich machen. Und dann ist das auch einmal so eingeschlagen, dass das doch ein bisschen mehr geworden ist. Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich das mal hauptberuflich mache.
Ich wollte gerade fragen, ja, zu Beginn des Studiums, was hatten Sie da für Pläne? Was wollten Sie machen mit Nordamerika-Studien?
Ja, eben, ich hatte noch BWL und Publizistik im Nebenfach studiert. Ich wollte eigentlich mal Journalistin werden, habe dann aber im Studium die Öffentlichkeitsarbeit entdeckt und war dann auch an der Universität Gießen in der Öffentlichkeitsarbeit für ein Graduiertenzentrum tätig. Also ich glaube, das wäre so mein Weg gewesen. Dann war ich eben daran, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und dann war ich so ein bisschen offen, was ich dann danach mache.
38 Jahre sind Sie und selbst sogenannte Erstakademikerin. Ab wann war für Sie klar, dass Sie studieren wollen?
Ich würde sagen, schon Oberstufe, da wusste ich, dass ich studieren wollte. Ich habe auch noch einen großen Bruder, der wollte auch studieren. Ja. Und wir haben uns da eben gegenseitig auch ein bisschen bestärkt.
Ja.
Und ich wollte damals eben Journalistin werden und habe auch ein Praktikum gemacht bei einer Lokalzeitung und habe da auch gefragt, was macht man denn so? Und dann haben die gesagt, naja, du solltest schon erstmal studieren gehen und am besten auch irgendein Fach und nicht Journalismus unbedingt im Hauptfach. Mhm. Und genau, das hat mich dann motiviert. Aber mir ist auch kein Ausbildungsberuf eingefallen, der mir gefallen hätte, so richtig.
Naja, Ihre Eltern sind oder waren Bankangestellte, haben die nicht gesagt, Mensch, geh doch zur Bank, ist doch eine schöne Ausbildung, bist immer nah am Geld und so.
Ich glaube, das haben sie jetzt nicht gesagt. Ich glaube, die fanden die Idee grundsätzlich schon ganz gut, dass wir studieren wollten. Natürlich fand mein Vater BWL auch ganz gut. Das habe ich ja dann wenigstens in dem Fach gemacht.
Passt ja auch zur Bank dann.
Genau. Aber grundsätzlich haben die das schon unterstützt.
Nach dem Abi, das Sie in Gütersloh gemacht haben, sind Sie dann zum Studieren nach Berlin. Ist Ihr Bruder gleich mit oder sind Sie erstmal vorweggegangen?
Das war sogar so, dass mein Bruder zuerst gegangen ist. Ich habe ein bisschen früher abgeschlossen, mein Studium. Er war ein bisschen eher in Berlin schon und ich bin dann hinterher und dann haben wir zusammen studiert. Und ich glaube, das war auch sehr hilfreich, dass wir uns da immer gegenseitig unterstützt haben.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und dann Ihre Erfahrungen an und mit der Uni. Sie hatten es in der ersten Runde mal ein bisschen angedeutet, Frau Urbatsch. Nun ist ja Berlin erstmal die größte Stadt in Deutschland, die man ja auch bewältigen muss als Neuer in der Stadt, als junger Mensch in der Stadt. Ist Ihnen das leicht gefallen?
Ja, also am Anfang, so gerade die ersten Monate, das war schon ein Kulturschock. Und da muss man sich erstmal zurechtfinden, weil alles neu ist. Ne? Die Stadt ist neu, das Zimmer, was man hat, ist noch nicht richtig eingerichtet. Man muss so viel eben erledigen, dass man irgendwie Telefon hat und all diese Dinge. Dann muss man gleichzeitig studieren und sich da orientieren. Das war schon in den ersten Monaten nicht ganz einfach. Da war es eben auch ganz gut, dass mein Bruder schon da war und mich unterstützen konnte.
Ja.
Und dann habe ich natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, dass Nordamerika-Studien eher ein kleinerer Studiengang ist, wo man sich doch ein bisschen zu Hause gefühlt hat und das ein bisschen familiärer war. Aber ich habe eben auch noch BWL im Nebenfach studiert. Das war schon dann diese großen Hörsäle und da ist man schon so ein bisschen untergegangen. Also doch ein bisschen anonymer.
Und das Zimmer, wo Sie gewohnt haben, war das in der Nähe der Uni?
Nee, das war ein bisschen weiter weg. Aber das ist ja in Berlin normal. Da fährt man halt dann U-Bahn und so weiter. Ne? Das muss man sich dann auch eben alles erschließen.
Ja, so eine Stunde, anderthalb Stunden sind da normal, ne? Für,
ja, ich glaube, ich habe 3 Stunden oder so, genau.
Ja, und wie war das dann mit dem BAföG oder dem Geld, das Sie auftreiben mussten für das Studium?
Also bei mir war es eben so, dass ich nicht BAföG-berechtigt war, wobei ich aber auch sagen muss, dass ich es auch gar nicht versucht habe. Also meine Eltern konnten mich da schon unterstützen. aufgewachsen. Mhm. Aber ich fand das auch interessant, dass meine Eltern auch so eine Haltung hatten, es auch gar nicht zu versuchen. Also ja. Das ist so, nee, wir können das selber, wir brauchen da keine ja. staatliche Unterstützung. Mhm. Und das ist auch eine Haltung, die ja. wir sehr oft erleben, ne, dass man sagt, nee, das schaffen wir selber.
Oder das
wir
klingt so nach Almosen in den Ohren
genau.
vieler.
Mhm. Genau, das haben wir nicht nötig, mhm. ne, dass wir da staatliche Unterstützung brauchen. Das ist auch so eine Facette, die wir erleben.
Mhm. Dabei ist das BAföG ja seinerzeit, ich erinnere mich noch dran, Ende der 60er Jahre, genau dafür eingeführt worden, dass eben auch Kinder von Arbeitern oder Angestellten studieren können und nicht nur die von damals noch reichen Akademikern.
Genau, das BAföG ist eben auch ganz wichtig. Aber wir merken eben, wir müssen sehr viel Überzeugungsarbeit leisten, dass das beantragt wird. Und es ist natürlich auch eine große Hürde. Also wer schon mal die Formulare gesehen hat, weiß, das ist schon hochbürokratisch. Und da merken wir auch, wenn man zum Beispiel jemanden in der Familie mit einer kaufmännischen Ausbildung hat, dann geht das ganz gut. Aber wenn man sonst mit so Formularen nicht so viel zu tun hat, ja. ist man auch schnell überfordert. Und ich glaube, dann schmeißt man das auch schnell in die Ecke und sagt, oh, nee, das mache ich jetzt irgendwie anders, ich gehe dann doch lieber jobben.
Ja, man muss sich auch finanziell ausziehen, ne? So wie bei einer Bankrotterklärung so ein bisschen wahrscheinlich.
Ja, und das fällt natürlich auch vielen Eltern schwer. Mhm. Dann kommt man natürlich noch dazu, dass wir heutzutage auch viele Scheidungen haben, getrennt lebende Eltern. Und dann müssen einige eben auch von jedem Elternteil das einholen und manche möchten das auch nicht. Und mhm. dann wird es eben schwierig, weil dann ja. verzögert sich das alles. Und dann der Zeitpunkt, wann das Geld kommt, immer später.
Das kostet so viel Energie, kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht gut ist fürs Studium.
Ne? Genau, und das muss man sich eben auch nochmal vorstellen, mhm. wie ich eben erzählt habe, selbst für mich ohne BAföG war das schon eine Herausforderung. Und wenn man dann noch sich um die Finanzierung kümmern muss und bangen muss und nicht weiß, wann jetzt eigentlich das Geld kommt, keine mhm. Planungssicherheit hat, das ist natürlich schwierig. Das ist natürlich ja. auch nicht immer so, aber das erleben wir halt bei uns sehr häufig, weil bei uns kommen natürlich auch die ganzen Fälle, wo es gerade nicht so gut läuft.
Ja, kann ich mir vorstellen. Dann gibt es ja noch eine beliebte Finanzierung. Das sind die Stipendien. Nur ich habe den Eindruck aus meiner Zeit, viele wissen gar nicht, dass es sowas gibt oder wussten es damals zumindest nicht. Oder die, die es brauchen können, wissen es nicht. Und die anderen, die es bekommen, wissen sowieso, wie es geht. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
Ja, so ging es mir auch. Ich wusste eben gar nicht, dass es Stipendien gibt. Und dann habe ich im Studium eine Freundin kennengelernt, die hatte so ein Stipendium. Und dann war ich erstmal sehr überrascht und dachte so, aha, was ist das denn? Und ich dachte, Sven, ist das vielleicht nur so für sehr Bedürftige, die so ein Stipendium bekommen? Ja. Oder auch mhm. für Überflieger mit 1-0er-Abitur? Und dann habe ich gemerkt, das ist gar nicht so. Und mhm. deswegen war es mir auch wichtig bei arbeiterkind.de, dass wir ganz viel auf diese Stipendien aufmerksam machen mhm. und informieren und ermutigen, sich da doch zu bewerben. Also wir arbeiten jetzt auch schon seit einigen Jahren mit den Begabtenförderwerken zusammen. Das sind ja so die großen 13, die auch ein großes Interesse mhm. daran haben, dass sich mehr Kinder aus nicht-akademischen Familien bewerben.
Begabtenförderwerk klingt aber auch wieder so großspurig. Da muss man ja auch den Eindruck bekommen, also wenn ich da nicht mindestens ein 1,0-Abi habe, brauche ich es erst gar nicht zu versuchen, oder?
Ja, das ist immer das Problem mit den Wörtern, die wir so benutzen. Ja. Also Begabte haben auch wieder viele so viel Respekt vor. Oder auch gerade die Studierenden der ersten Generation stellen ihr Licht gerne unter den Scheffel und halten sich gar nicht für begabt. Also ja. ich hätte mich auch nie für begabt gehalten.
Das ist bei vielen Intelligenten
und,
so.
Ja, da muss man Aufklärungsarbeit leisten und ermutigen. Und die Stiftungen sind auch sehr unterschiedlich. Also man darf die jetzt auch nicht alle über einen Kamm scheren. Die haben auch unterschiedliche Profile. Da mhm. gibt es Stiftungen, die sagen, ja, Noten sind uns besonders wichtig, aber es geht auch immer ums Gesamte. Also es geht darum, dass Studierende gefördert werden, die Verantwortung übernehmen möchten, die sich engagieren in der Gesellschaft. Und dann ist das so ein Gesamtpaket und ein Gesamteindruck. Und gerade auch bei Studierenden der ersten Generation wird auch immer mehr auf die Lebensleistung geschaut. Ja. Also wenn jemand von der Hauptschule kam und sich hochgearbeitet hat, dann wird das auch honoriert und gesagt, gut, der hat jetzt vielleicht nicht so tolle Noten gehabt, aber das ist doch eine wahnsinnige Leistung. Und das sagt ja auch einiges aus.
Ist eine gewisse Zielstrebigkeit, die dahinter steckt, auch ein Durchhaltevermögen. Ja, Frau Urbatsch, Sie haben dann später promoviert noch in Gießen, beziehungsweise sind noch dabei bei der Promotion über Geld im amerikanischen Roman, wollen Sie?
Genau, ja, das ist halt ein spannendes Thema, Geld und Literatur. Das ist was mich immer schon bewegt hat, weil ich in Nordamerika Studien Literatur und Wirtschaft als Schwerpunkt genommen habe. Das war sehr ungewöhnlich, aber ich habe versucht, das dann immer zu verbinden. Und natürlich, gerade in Amerika, diese Aufstiegsthemen spielen da eine große Rolle, vom Tellerwäscher zum Millionär.
Das ist Ihr Ding, ne?
Das ist mein Thema, genau. Auch Gesellschaftsschichten, ja. die Rolle von Geld. Ja, das sind natürlich so die Themen, die mich beschäftigen.
Katja Urbatsch ist die Gründerin von Arbeiterkind.de und heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Vielfach ausgezeichnet worden ist diese Initiative, von der Bundeskanzlerin zum Beispiel. Sie haben den Deutschen Engagementpreis bekommen, die Hochschulperle des Stifterverbands der deutschen Wirtschaft und. Und zu Ihnen kommen ja auch Studenten, die schon fertig sind mit dem Studium. Welchen Rat brauchen die dann noch?
Da haben wir eben auch gemerkt nach ein paar Jahren, dass es da nochmal eine Hürde gibt. Und ich habe mich da auch an meine eigene Zeit erinnert, nämlich den Berufseinstieg zu finden. Weil da kommt es natürlich auch wieder darauf an, was hat man für Netzwerke, was hat man vielleicht für Praktika gemacht. Und gerade unsere Zielgruppe war vielleicht nicht im Ausland und hat Praktika gemacht oder konnte nicht von Berlin nach München gehen, um dort ein Praktikum zu machen und gleichzeitig das Zimmer weiter zu bezahlen. Also da gibt es eben auch nochmal viele Hürden, gerade den ersten Job zu finden. Und deswegen haben wir angefangen, ein Berufseinstiegsprogramm zu entwickeln mit Mentoring und auch mit Workshops. Und wir arbeiten da auch mit Personalerfirmen zusammen, die uns da ehrenamtlich unterstützen. Das ist ganz wunderbar, die da auch kostenlos Workshops für uns machen.
Also das Thema Herkunft aus einer nicht-akademischen Familie, hat die sich nicht im Laufe des Studiums oder mindestens bei Ende des Studiums erledigt?
Für einige schon, da spielt es eben eine größere Rolle, für andere eben nicht. Also das ist so mal so. Also manche schaffen das ganz gut, kriegen vielleicht gleich ein Angebot und andere eben nicht. Aber gerade bei denjenigen, wo es nicht so gut klappt, da muss man eben noch mal ein bisschen unter die Arme greifen. Und ich glaube, für manche Menschen ist es auch ein Lebensthema. Also es hört dann nie auf, auch in der Karriere. Also mittlerweile haben wir auch ein Alumni-Netzwerk gestartet und da treffen sich Berufstätige und da diskutieren wir auch über die gleichen Themen. Wie ist denn das hinter im Beruf und mit der Karriere und welche Rolle spielt da eigentlich noch Herkunft?
Es gibt ja diese Elternängste. Durch ein Studium entgleiten die Kinder mir oder wachsen mir intellektuell über den Kopf. Und ich glaube, auch für die Studierenden kann das sehr schmerzhaft sein, sich von den Eltern oder der Verwandtschaft wegzuentwickeln, wenn sie eben keine Akademiker waren, selbst bei elterlichem Einverständnis. Wie erleben Sie das bei Ihren Studierenden?
Ja, das ist ein ganz großes Thema. Also wie verhält sich die Familie, wie ist die Beziehung und das ist ein ganz großes Thema, Weihnachten nach Hause zu fahren, die ganzen Verwandten zu treffen und zu schauen, wie reagieren die da eigentlich. Und häufig ist leider so, dass sie nicht unbedingt so reagieren, wie sich die Studierenden das wünschen.
Nicht natürlich wertschätzend.
Natürlich möchte man nach Hause kommen und auch Lob bekommen für das, was man leistet, aber die können das natürlich häufig gar nicht einschätzen, was Uni überhaupt ist und was man da leistet. Und für viele ist das wirklich traurig und schwer. Und natürlich sind auch manche Eltern und Verwandte enttäuscht. Vielleicht wohnen die anderen alle in 20 Kilometer Entfernung und man selbst ist dann die oder derjenige, der weggezogen ist. Und dann kommt natürlich schon mal so, ja, du willst es, magst es ja nicht bei uns und du bist jetzt weg und kommst
willst
nicht mehr wieder.
Willst was Besseres sein.
Genau, und das ist natürlich großes Konfliktpotenzial.
Ist es auch das Gefühl bei diesen Studierenden, ich gehöre nirgendwo richtig dazu? Also da gehöre ich nicht mehr hin und woanders bin ich auch noch nicht angekommen.
Ja, das ist es sehr häufig und mir ging es auch oder geht es manchmal heute auch noch so. Dieses Gefühl, man wollte schon weg, man wollte sich weiterentwickeln, man wollte sich neue Horizonte erschließen, aber in der akademischen Welt fühlt man sich auch nicht zu Hause. Man hängt irgendwie so dazwischen.
Was sagen Sie denn zum Beispiel Ihren Eltern zur, in Klammern, Beruhigung? Ich bin zwar jetzt studieren gegangen und auch mein Bruder, ich selbst promoviere, auch Ihr Bruder promoviert er auch?
Nein.
Aber ihr müsst keine Angst haben. Ich schätze euch als Eltern nach wie vor.
Also ich glaube, inzwischen hat sich das bei meinen Eltern sehr entspannt, weil ich glaube, sie hatten ja sehr viel Sorge, was kommt nach dem Studium und wird sie Geld verdienen und wird was aus den Kindern. Und das hat sich inzwischen ja erledigt. Also mein Bruder und ich, wir arbeiten beide. Mein Bruder hat sogar das letztes Jahr ins Abgeordnetenhaus in Berlin geschafft. Und die machen sich natürlich jetzt keine Sorgen mehr, ne? Weil wir sind beide so.
Jetzt sind sie stolz.
Ja, sie können das eben nicht so ausdrücken, glaube ich, aber ich glaube schon, dass sie jetzt ganz zufrieden sind, was aus ihren Kindern geworden ist. Mhm. Aber die Herausforderung ist gerade in der Zeit, wo man selber so unsicher ist im Studium und nach dem Studium, wie geht's weiter, da sind auch dann alle Familienmitglieder so unsicher. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Hinterher, wenn man selber angekommen ist, dann sagen die häufig, ja, ist ja auch jetzt in Ordnung und alles wunderbar, aber das ist eben die Herausforderung, gerade in der Zeit, wo man selber unsicher ist, braucht man ja eigentlich Menschen, die einem Sicherheit geben.
Ja, so ein Vorbild, das auch sagt, du schaffst es, du kannst es.
Genau, du schaffst das, du kannst das, das wird schon. Ne, das ist ganz wichtig.
Also wir haben noch keine Zahlen genannt, Frau Urbatsch. Wie viele Akademiker-Nachkommen studieren und wie viele von Nicht-Akademikern? Gibt es da Statistiken?
Also es gibt eine Studie vom Deutschen Studentenwerk und die zeigt, dass von 100 Nicht-Akademiker-Kindern studieren 24 und von 100 Akademiker-Kindern 77. Aber das sind natürlich mehr nicht-akademische Familien in Deutschland. Das heißt, wenn man hinterher guckt an die Fachhochschulen, an die Universitäten und das zusammennimmt, dann ist es ungefähr 50-50 insgesamt, aber es gibt ja eben mehr nicht-akademische Familien. Ja. Das heißt, die Chance für jemanden, der oder die aus einer nicht-akademischen Familie kommt, auf ein Studium ist geringer.
Ja.
Ist ein bisschen kompliziert.
Ja, Sie wollen ja was dagegen tun, mitarbeiterkind.de, Frau Obert. Es fängt ja schon an bei der Gymnasialempfehlung. Ich habe da eine Statistik gelesen, dass Kinder aus Akademikerfamilien eher eine Gymnasialempfehlung bekommen als die anderen, auch wenn die anderen, die aus Nicht-Akademikerfamilien haben, viel bessere Noten haben. Wie kommt das denn?
Ja, das liegt halt daran, dass man natürlich mehr Zutrauen hat bei akademischen Familien, dass die ihr Kind schon gut unterstützen werden und dass die auch dann eben studieren werden und dass das dann schon wird. Aber bei nicht-akademischen Familien macht man sich da eben große Sorgen, dass die Eltern nicht helfen können. Und da ist eben nicht dieses große Vertrauen da, dass die da schon klarkommen werden auf dem Gymnasium zum Beispiel. Und das eine ist ja die Schulempfehlung, aber das andere ist auch häufig, dass die Eltern sich nicht trauen, ihr Kind auf eine höhere Schule zu schicken oder auf eine Schule, die höher ist als ihr eigener Bildungsabschluss. Ja. Weil sie auch eben selber denken, da können wir nicht helfen. Was ist, wenn sie oder er das nicht schafft? Und sie haben eben Angst, dass das Kind scheitert und gehen dann lieber auf Nummer sicher.
Ja, umgekehrt gibt es ja auch die Erwartungshaltung bei Nachkommen von Akademikerfamilien oft, muss studieren, muss promovieren. Und da ist das Studium auch nicht immer unproblematisch.
Ja, und das habe ich auch in meinem Freundeskreis erlebt. Das fand ich auch sehr hart mit anzusehen zum Teil. Also da hatte ich eine Freundin, die hatte super Noten und natürlich hat die auch eine Menge dafür getan. Und das war in der Familie selbstverständlich. Also sie hatte das Gefühl, ja, das ist Pflicht. Ne? Das muss ich jetzt hier so machen und hat da auch nicht so eine große Wertschätzung für erfahren und war unter einem Riesendruck.
Beraten Sie die dann auch bei arbeiterkind.de, auch wenn es ein anderes Klientel ist?
Ja, wir sind natürlich für alle offen und natürlich gibt es auch im Graubereich. Ne? Also wir haben zum Beispiel auch viele mit Migrationshintergrund, deren Eltern haben vielleicht im Iran studiert zum Beispiel, aber kommen dann nach Deutschland oder sind schon eine Weile hier und sind ein bisschen abgerutscht. Die Eltern können nicht in akademischen Berufen arbeiten, kennen sich hier auch nicht aus. Und wir helfen allen, die zu uns kommen und Unterstützung brauchen.
Naja, es gibt ja auch die anderen Beispiele von Nachkommen von Einwandererfamilien, gibt es nicht häufig, aber die gibt's. Da waren die Eltern sogar Analphabeten und die Kinder haben auch studiert oder sogar promoviert oder eines der Kinder.
Ja, also wir sind da ganz offen. Jetzt haben wir natürlich auch das Thema Geflüchtete und da engagieren wir uns natürlich auch. Also wir wollen eben alle unterstützen beim Studium, für die das nicht so einfach ist, das zu realisieren.
Arbeiterkind.de heißt dieses Unterstützungsprogramm und Katja Obertsch, unser Studiogast, hat es gegründet. Geschäftssitz ist in Berlin, doch im ganzen Bundesgebiet, auch in Hessen und in vielen deutschen Städten gibt es Dependancen, so ungefähr 80 an der Zahl und rund 6000 ehrenamtliche Mitarbeiter. Musik Nummer 2, Gregor Meile, Flieg jetzt los. Was steckt hinter diesem Wunsch, Frau Obertsch?
Wir wollen Menschen ermutigen, ihr Potenzial zu entfalten. Und das ist so ein Lied, was ich selber sehr oft gehört habe. Da kann man ein bisschen eben interpretieren. Da dreht es sich auch noch um ein anderes Thema. Aber ich finde das einfach sehr ermutigend. Dieses Flieg jetzt los, geh deinen Weg, mach das einfach mal, trau dich.
Keine Angst, du hast nichts mehr zu verlieren. Der Bumerang kommt nicht zurück zu dir. Flieg jetzt los bis hinter'n Horizont. Es gibt nichts, was sich am Boden hält bei mir. In deinen Augen seh ich das, was mir wohl fehlt. Kaum zu glauben, wie der Wind sich für dich dreht. Ich glaube fest, dass du's alleine schaffst. Du hast ja trainiert und viel riskiert für dich.
Gregor Meile, flieg jetzt los, könnten Sie, Katja Obertsch, vielleicht auch einigen Studierenden sagen, die sich an die Beratungsstelle arbeiterkind.de wenden, dorthin kommen oder per Internet sich beraten lassen. Glauben Sie, Frau Obertsch, manche brauchen nur einen kleinen Schubs?
Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt einige, die wissen eigentlich schon, was sie wollen, haben sich schon sehr gut informiert. Und dann kommt nochmal kurz, bevor sie dann loslegen, dieser Schub von Selbstzweifeln. Und gerade in diesem Moment ist es wichtig, da zu sein und zu sagen, jetzt nicht keinen Rückzieher machen.
Angst vor der eigenen Courage.
Nicht selber sabotieren, sondern das ist doch alles gut, wie du dir das überlegt hast. Das klingt doch nach einem Plan. Jetzt mach das doch einfach. Und ja, solche Fälle gibt es und die gehen dann ihren Weg und von denen hören wir dann nichts mehr. Und dann gibt es aber eben andere, die kommen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen und da gibt es einfach mehrere Herausforderungen zu bewältigen. Und da ist das Ganze dann ein bisschen komplexer.
Sie sind allerdings keine psychologische Studentenberatung. Das sind ja wieder andere Posten, die das machen.
Nein, das sind wir nicht. Also unser Konzept ist mit Ehrenamtlichen, die größtenteils selber als Erste in ihrer Familie studiert haben oder studieren, Vorbilder zu sein. Und wir wollen unsere Erfahrung weitergeben. Wir arbeiten aber mit vielen Servicestellen zusammen. Das heißt, wir leiten dann auch weiter an die psychologische Beratung, an die Studienberatung. Wir sind sozusagen der kleine Hocker, der dann nochmal dazu verhilft, dass sie da auch wirklich hingehen, weil viele machen das nicht. Also ich bin damals auch nicht zur Studienberatung gegangen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, Sie nehmen denen auch viel Arbeit ab.
Ja, ich glaube, das sind schon unterschiedliche Bereiche, die wir da abdecken. Ja. Also ich denke, es ist wirklich wichtig, dass wir da gut kooperieren und wir können halt unterschiedliche Dinge leisten. Ne? Die Studienberatung hat natürlich sehr viel Andrang und nicht so viel Zeit und wir können uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, ein bisschen persönlicher werden, ein bisschen familiärer, ein bisschen mehr diese emotionale Betreuung. Aber wenn es ums Fachwissen geht, dann ist doch wichtig, auch mit diesen Servicestellen zusammenzuarbeiten.
Und die Schwelle, zu arbeiterkind.de zu kommen, ist wahrscheinlich auch nicht ganz so hoch, als zur Studienberatung zu gehen, oder?
Genau, das ist eben der Punkt. Also wir haben auch den Eindruck, wir sind halt ein niedrigschwelliges Angebot und viele trauen sich dann eher bei uns anzufragen, weil sie eben denken, ja, die verstehen mich, die kennen meine Situation, da traue ich mich. Und bei uns kann man zum Beispiel auch einfach erstmal anrufen, wir haben so ein Infotelefon oder eine E-Mail schreiben oder eben zu einer unserer ehrenamtlichen Gruppen in ganz Deutschland gehen. Und das ist eben ja ehrenamtlich und dadurch ein bisschen niedrigschwelliger.
Frau Urbatsch, immer wieder gibt es ja auch Studienabbrecher, angeblich ja mehr auch aus dem nicht-akademischen Milieu als Kinder von Akademikern. Ist das seit der Bologna-Reform, also seit der Einführung von Bachelor und Master, stärker geworden oder hat sich die Zahl verringert?
Dazu habe ich selber auch keine aktuellen Zahlen. Das ist auch immer nicht so einfach, an diese ganzen Zahlen zu kommen. Da müssen ja auch mal Studien gemacht werden. Also ich kenne da keine aktuellen Zahlen, ob sich das verändert hat. Ich glaube allerdings, dass die Bologna-Reform, auch wenn sie nicht immer so Vorteile hat, für unsere Zielgruppe schon von Vorteil ist.
Warum?
Grundsätzlich, weil das Studium strukturierter ist und weil man da eher eben mal einen Stundenplan bekommt und selber durchstrukturiert wird, was man belegen muss. Und zu unseren Zeiten war es ja schon so, dass man sich da selber durchwurschteln musste, selber orientieren musste, sich seinen Stundenplan zusammenstellte und dann doch ein paar Semester länger studiert hat. Also ich glaube, die Strukturierte ist gerade für die, die sich ein bisschen fremd an der Uni fühlen und ein bisschen länger brauchen vielleicht, um sich da zu orientieren, ganz gut.
Naja, unter anderem auch deswegen länger studiert hat, weil manche Kurse ja parallel lagen und oder man nicht mehr reingekommen ist in dem ein oder anderen Semester. Ne?
Genau, das kann natürlich heute auch immer noch passieren, wie ich höre. Und natürlich, da ist schon sehr viel Stress hinter jetzt bei Bachelor, Master. Das ist ein bisschen zu viel Druck, ein bisschen zu viel Stress. Aber grundsätzlich finde ich diesen strukturierten Ansatz für unsere Zielgruppe eher von Vorteil.
Das ist eine klare Aussage. Es gibt ja auch Stärken. Wir hatten eben schon über einige gesprochen, wenn einer eben nicht den geradlinigen Schul- und Studienweg geht. Sich durchboxen, aushalten, alleine durchkommen, sich gegen Widerstände durchsetzen. Das sind ja auch Stärken fürs Leben, ja auch für den späteren Beruf. Wie sehen Sie das?
Auf jeden Fall. Und das ist uns auch immer sehr wichtig. Dass, ich finde es immer schade, wenn immer nur auf die Defizite verwiesen wird. Aber da sind wir Deutschen ja immer sehr gut drin und nicht auf die Stärken. Gerade wenn man so einen Weg gegangen ist, hat man wirklich viele Stärken. Was mich immer wieder beeindruckt, auch bei unseren Trainings, bei unseren Treffen, die wir machen, wenn ich Menschen kennenlerne, das sind alles wirklich richtige Persönlichkeiten. Mhm. Die stehen für sich. Die sind nicht einfach irgendwo mitgelaufen. Ja. Und das beeindruckt mich wirklich immer wieder, was das für tolle Persönlichkeiten sind, was die für Stärken und Kompetenzen mitbringen. Also auch Frustrationstoleranz, ne? Auch mal mit Scheitern umgehen, wenn mal was nicht so klappt und Ausdauer zeigen. Ja, also ich finde, da sollten wir auch ein bisschen mehr drauf schauen.
Es muss mindestens eine Person da sein, die diese potenziellen Stärken erkennt und die den Betreffenden ermutigt.
Genau, das ist eben ganz...
Sonst wird es schnell zur Entmutigung.
Genau, und das ist eben auch ganz wichtig, auch wenn Sie von Schulabbruch sprechen. Es ist natürlich schwieriger durchzuhalten, ne? Wenn es vielleicht an der Finanzierung hakt, wenn man kein Umfeld hat, das einen anfeuert. Und ich glaube, das ist auch das, warum das dann hinterher häufig nicht klappt. Ich glaube, es liegt nicht an den Studienleistungen und am Potenzial, sondern es liegt dann häufig am Umfeld und an den Studienbedingungen.
Ja, ich habe auch was ganz Interessantes auf Ihrer Homepage gelesen von arbeiterkind.de. Da schreiben Sie sinngemäß... Auch Schüler, die einen nicht so guten Schulabschluss haben, können durchaus erfolgreiche Studenten sein. Also ich kann Ihnen mindestens 5 in meinem Umfeld nennen, bei denen das genauso war, die das Studium mit Magna Cum Laude abgeschlossen haben, aber gar nicht mal gute Schüler waren.
Ja, das ist ja häufig so, ne? In der Schule erstmal muss man sich da erstmal entwickeln, man hat so seine Phasen. Als Kind ist man vielleicht auch ein bisschen rebellisch, hat nicht so Lust auf Schule. Und man muss natürlich auch immer alle Fächer belegen. Und hinterher im Studium kann man sich natürlich auch auf das konzentrieren, was einen interessiert. Und ich glaube, da kommen wirklich viele nochmal aus sich heraus und entwickeln sich und entwickeln da Begeisterung. Also das haben wir auch sehr häufig, dass hinterher die Abschlussnoten im Studium viel besser sind als die Schulnoten.
Vielleicht auch dank arbeiterkind.de. Die Initiative, die solche Studierenden mit Rat und Tat unterstützt, ihnen zur Seite steht. Die Gründerin ist Katja Urbatsch, heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Gibt es eigentlich auch Bedenken gegen Ihre Initiative, Frau Urbatsch, zum Beispiel von Arbeitgebern, Unternehmen?
Ja, es gibt natürlich schon einen Diskurs in Deutschland zum Thema Studieren, nicht studieren. Da gibt es ja auch diese Debatte zum Thema Akademisierungswahn, die Sorge, dass jetzt zu viele studieren und dass sie auch hinterher alle keinen Arbeitsplatz mehr finden. Oder dass einige sagen, ja, sie bringen da Leute zum Studium, die das ja gar nicht können und die bringen gar nicht die notwendigen Kompetenzen
mit. Ist das mit.
Also aus unserer Sicht nicht. Die sind ja alle qualifiziert und haben Hochschulzugang. Aber natürlich gibt es immer große Debatten darüber, wer sollte studieren, haben wir zu viele. Und ja, da muss man sich eben mit auseinandersetzen. Oder auch dieses Thema, wenn jetzt zu viele Leute studieren, dann sollten wir die doch lieber in die Ausbildung schicken. Diese Debatte, die kann ich auch verstehen und ist ja auch alles in Ordnung. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sich dann der Fokus auf unsere Zielgruppe richtet.
Ja.
Also, dass man dann sagt, wenn Leute nicht studieren sollten, dann sollten erstmal die Nicht-Akademiker-Kinder eine Ausbildung machen. Und damit bin ich nicht einverstanden.
Nein,
also ich finde, das
ich
geht dann
nicht.
Auch für alle. Und ich glaube auch, dass es viele Akademiker-Kinder gibt, die auch Interesse hätten, eine Ausbildung zu machen.
Ja.
Ich glaube, das muss ich ein bisschen ausgleichen.
Also steckt doch auch eine gewisse Borniertheit auch von dieser Seite noch dahinter.
Ja, ich weiß nicht, es sind halt, glaube ich, auch so Vorstellungen, dass wir uns wünschen, dass wieder alles ist wie früher. Also zur Zeit vielleicht meiner Eltern, wo man sich noch...
Wo klar war, wer dumm ist und wer schlau ist.
Nee, vom Lehrling hocharbeiten konnte zum Konzernchef bei Daimler oder so. Ne? Und dieser Wunsch, dass das wieder so ist, dieser Wunsch, dass wenn man eine Ausbildung gemacht hat, dass man große Anerkennung auch in der Gesellschaft bekommt, dass es gleichwertig ist. Ne? Und ich glaube, da spielen viele... Ja, gesellschaftliche Diskussionen eine Rolle. Und das Problem ist aber auch, dass da häufig vieles durcheinander geht und also viele Diskussionspunkte auch durcheinander gehen, die nicht zusammenpassen.
Naja, man muss halt nur die Geschichte mal ein bisschen verfolgen. Also nach dem Krieg konnten viele, auch Unternehmer oder Verwaltungsmitarbeiter, aufsteigen bis zum Chef, wie Sie sagen, auch ohne Abitur, auch ohne Studium. Selbst Intendanten der ARD oder andere Leute, die was zu sagen haben, Politiker oder viele Studenten aus den 60er Jahren konnten auch ohne Studienabschluss alle möglichen Berufe machen. Es gab kein Numerus Clausus. Sie konnten studieren, was sie wollten. Das ist aber doch mit heutigen Zeiten gar nicht mehr vergleichbar.
Ja, und das ist auch so, dass die Standards steigen und man muss immer besser qualifiziert sein, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können. Und viele Jobs bekommt man gar nicht mehr ohne Studienabschluss. Und ich glaube, das hat sich verändert. Und da tun sich aber auch einige eben schwer mit, das anzuerkennen, dass das jetzt so ist. Sie würden sich eben wünschen, dass es anders ist. Und das kann ich auch verstehen. Aber man muss natürlich auch der Realität so ins Auge sehen, wenn man möchte, dass die Kinder die besten Chancen haben.
Verändert, sagten Sie gerade, Frau Urbatsch. Was hat sich nun nach fast 10 Jahren arbeiterkind.de verändert seit dem Start oder vielleicht auch verbessert?
Es hat sich schon einiges verbessert, weil als ich angefangen habe, hatte ich den Eindruck, dass das überhaupt kein Thema ist. Also das Thema als Erster in der Familie studieren, das habe ich nirgendwo gesehen, als ich studiert habe. Das wurde nicht thematisiert. Und jetzt in den letzten 10 Jahren habe ich schon den Eindruck, dass da ein größeres Bewusstsein geschaffen wurde, dass viele Diskussionen darum gibt, dass viele wissen jetzt, was Studierende der ersten Generation sind und was die Hürden sind. Es gab auch ein paar besondere Stipendienprogramme, die aufgelegt wurden. Hochschulen engagieren sich. Also es gibt andere Programme, die sich in dem Bereich engagieren. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. Aber natürlich gibt es auch weiterhin eine Menge zu tun. Das heißt, wir erreichen immer noch nicht alle Kinder, Jugendlichen, die wir erreichen wollen.
Ja, Ihr Engagement in allen Ehren, Frau Urbatsch. Nur ist das, was Sie machen, nicht eigentlich Aufgabe der Bildungspolitiker?
Natürlich, Bildungspolitiker können Rahmenbedingungen schaffen und unterstützen uns ja auch. Viele sind große Fans von arbeiterkind.de und
immerhin.
Sprechen auch viel mit uns, um Erfahrungen auszutauschen. Aber natürlich, Bildungspolitiker können selber nicht persönliche Beziehungen zu Kindern, Jugendlichen, Studieninteressierten aufbauen oder zu Eltern. Und ich glaube, da ist es schon im bürgerschaftlichen Engagement ganz gut verortet. Es braucht eben professionelle Beratungsstellen, aber es braucht auch bürgerschaftliches Engagement.
Davon leisten Sie ja genügend. Sie und Ihre 14 Mitarbeiter von arbeiterkind.de und ganz zu schweigen von den 6.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern. Welche Pläne haben Sie noch mit arbeiterkind.de?
Ja, dieses Jahr feiern wir erstmal unseren 10. Geburtstag. Da freuen wir uns natürlich sehr. Und wir möchten vor allem noch mehr in den ländlichen Raum, weil da tun wir uns noch ein bisschen schwer, weil natürlich die ersten, die sich damals gemeldet haben auf arbeiterkind.de, waren Studierende oder Akademiker, die in Städten wohnen, in Unistädten. Und da haben sich die ersten arbeiterkind.de-Gruppen gebildet. Und im ländlichen Raum ist es schwieriger, arbeiterkind.de-Gruppen zu entwickeln. Und wir merken aber, gerade da ist eben großer Bedarf, da ist die nächste Hochschule sehr weit weg und da möchten wir noch mehr sehen, dass wir da hinkommen. Und
da müssen alle weg, wenn sie studieren wollen.
Nein,
oder alle, die studieren wollen, müssen weg.
Darum geht es gar nicht. Es geht ja darum, dass alle informiert sind. Ja. Also wie gesagt, uns geht es gar nicht darum, dass jetzt alle studieren, sondern wir möchten, dass alle eine informierte Entscheidung treffen. Und das heißt eben, dass sie nicht sagen, oh, Studium brauche ich mich gar nicht erst mit auseinandersetzen. Für mich ist das ja eh nicht möglich. Sondern dass alle sich eben informieren und alle Optionen abwiegen und dann gucken, was möchte ich denn gerne machen. Und wir haben auch Fälle, zum Beispiel von Jugendlichen, die wir mit in die Uni nehmen, die sich das alles angucken und dann sagen, vielen Dank, ich habe mich jetzt entschieden und ich mache doch jetzt erstmal eine Ausbildung. Und dann sagen wir, wunderbar, aber du hast eine informierte Entscheidung getroffen.
Und eine eigene Entscheidung
getroffen. Und eine eigene, genau. Und das ist uns eben wichtig.
Katja Obertsch war zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie ist die Geschäftsführerin der Initiative Arbeiterkind.de und unter dieser Bezeichnung auch im Internet zu finden. Mein Name ist Karin Röder. Und für Sie, Frau Obertsch, haben wir noch eine Wunschmusik reserviert. Das ist der Soundtrack des Films Jenseits der Stille. Warum haben Sie sich ausgerechnet diese Musik gewünscht?
Ja, das ist ein Film von 1996, da war ich gerade in der Oberstufe und das hat mich damals sehr beeindruckt. Da geht es um ein Mädchen, die gehörlose Eltern hat und dann eine Klarinette geschenkt bekommt und eine musikalische Laufbahn einschlägt und da tun sich die Eltern natürlich auch sehr schwer mit. Ja, das hat mich damals sehr berührt, dieser Film. Und es geht natürlich auch wieder darum, den eigenen Weg zu gehen, einen anderen Weg einzuschlagen, den andere Menschen vielleicht nicht verstehen.
Vielen Dank, Katja Obertsch.